So viel der Vorrede. Erster Teil. Zweiter Teil. Ich sehe wieder die Gemeinde und mein Konzept. Neue Brille. Das geht. Dann, ja, super, gell? Wer darf das offen auf einer Kanzel sagen? Wenn jemand von euch eine neue Brille hat, stellt man sich normalerweise nicht nach vorn und sagt dann, hey, ich habe eine neue Brille. Und alle sagen dann, wow, toll. In meinem Fall, ich bin immer noch ein bisschen geflasht, also so freudig erregt, wie man ja so schön sagt, dass ich ja quasi keine Brille mehr brauche für die Ferne, aber für die Nähe auf jeden Fall, fürs Lesen. Und das war bisher immer schlecht, weil ich mit der Lesebrille euch dann nicht sah, alles nur verschwommen und dann in der Nähe aber lesen konnte. Das hat sich jetzt erledigt. Nach meiner OP vor einem guten Vierteljahr konnte ich mir jetzt wieder eine neue Brille machen lassen und das ist auch dann eine neue Offenbarung in der Biografie meines Schlechtsehens und jetzt wieder Bessersehens. Ich bin sehr dankbar dafür. Ja, Brille kennen wir alle, sehen oder nicht sehen, das ist uns geläufig. Ja. Manche Leute haben ja Schwierigkeiten zum Beispiel beim Wäscheaufhängen. Ich weiß nicht, wer das schon mal beobachtet hat. Wenn man Wäsche aufhängt, sieht man, je nachdem, wie gut man sehen kann, mit Brille oder ohne Brille, entweder die Wäscheleine scharf oder das dahinterliegende. Unser Auge kann das nicht beides zusammen. Und mir geht es manchmal so, wenn ich die Wäscheleine fixiere, ja, ich hänge auch Wäsche auf, dann verfehle ich sie manchmal. Ist echt so. Weil das Auge sich fokussieren muss, je nachdem, worauf denn der Blick zuerst fällt. Und das dahinter ist natürlich viel mehr als diese kleine Wäscheleine. Und das ist auch so ein bisschen so ein Bild dafür, dass es manchmal echt darauf ankommt, sich zu fokussieren und klar auf irgendetwas hinzuschauen. Wir wollen das heute tun, indem wir auf eine ungewöhnliche Schrift des Neuen Testamentes gucken, nämlich den Judasbrief. Kann mich nicht erinnern, dass ich je in meinem Leben schon über den Judasbrief gepredigt habe. Echt wahr. Ein Kapitel, 25 Verse, ein Thema. Die wohl unbekannteste Schrift im Neuen Testament hat ein Thema, die Warnung vor Irrlehrern. Deutliche Worte dort, energische Warnungen, auch wenig schmeichelnde Vergleiche. Und viele sehr furchteinflößende Drohungen. Der Gipfel in diesem Brief ist ungefähr so in der Mitte. Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlose für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Harte, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Also alleine die Androhung ist schon extrem, aber wie oft da dieses Wort gottlos drin ist, das ist, was diesen Satz angeht, wirklich frappierend. Das gibt es nirgendwo mehr im Neuen Testament. Der Judasbrief ist die eindeutig härteste Schrift gegen die Irrlehrer in der Gemeinde in der frühen Christenheit. Die Situation war, es waren wohl gewisse Leute in die frühe Christengemeinde eingesickert, sie haben sich eingeschlichen und sie haben einen ausschweifenden Lebensstil gelebt, wahrscheinlich auch so ein bisschen nach dem Motto, aber wir sind doch begnadigt und jetzt können wir doch eigentlich tun und lassen, was wir wollen. Da haben sie eindeutig was missverstanden und sie haben dann auch den Glauben so nach eigener Machart gelebt, also so ihre eigenen Gedanken gehabt und das hier und dort mal so ausgelegt, wie sie das gerade wollten, beziehungsweise wie es ihnen wahrscheinlich auch in den Kram passte. Judas, womöglich war es der Herrenbruder Jesu, also der Bruder des Herrn Jesu, so war eventuell der Verfasser dieses Briefes. Es gab aber auch noch mehr Judasse, ein sehr verbreiteter Name zur damaligen Zeit. Und der warnt die Gemeinde eindringlich. Leute, ihr habt eine eindeutige Abgrenzung nötig. Und angesichts der schwierigen Weltlage solltet ihr am Glauben festhalten und, gerade haben wir es gehört, auch die Zweifler stärken. Eigentlich noch mehr und noch viel schöner formuliert, erbarmt euch derer, die zweifeln. Das bedeutet also, in dieser Härte des Briefes ist auch eine gewisse Sanftheit, nämlich die Zweifler doch bitteschön so anzufassen, dass sie es auch verstehen, dass sie eben in diesem Glauben bleiben und nicht auch noch abgeschreckt werden. Wichtig ist, und wir haben es gerade gehört, ich zitiere: Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf euren allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ich würde es mal so sagen, angesichts der baldigen Wiederkunft Jesu, es gilt, die Gemeinde rein zu halten, das ist der eine Punkt. Und das andere ist, jeder Einzelne soll sich selbst bereit finden, wenn der Herr Jesus kommt. Die große Veränderung, sie wird erwartet und sie steht auch kurz bevor. Und gerade jetzt haben keine Irrlehrer Platz in der Gemeinde. Nun sagen vielleicht manche von uns, ja meine Güte, der Judasbrief ist vielleicht von 55 nach Christus, vielleicht auch von 75, man weiß es in der Forschung nicht so ganz genau. Heute ist das Jahr 2023, also wir sind gut 1950 Jahre weiter. Eine Wiederkunft Christi gab es bisher noch nicht. Aber spätestens seit der Entstehung des nizänischen Glaubensbekenntnisses, 325 nach Christus, ist ja der Glaube an die Wiederkunft Christi doch zum Allgemeingut christlichen Bekenntnisses geworden. Und es ist unerheblich geworden, damals bei Judas hat man noch gedacht, bald, schnell, womöglich morgen, womöglich übermorgen oder nächsten Monat. Es ist für uns unerheblich geworden, wann er kommt. Das Glaubensbekenntnis sagt, er kommt. Also der Glaube ist, dass er kommt. Nicht wann er kommt, sondern dass er kommt. Und es gilt, so die biblische Gesamtsicht, wenn man jetzt mal so die gesamte Bibel des Neuen Testamentes hauptsächlich durchschaut, die Verkündigung der Kirche und der Tradition, auch unserer Gemeinde hier, ist, bis heute, seid wachsam, deswegen, weil wir damit rechnen, dass Christus kommt. Und ich möchte durchaus in das gleiche Horn stoßen heute Morgen, seid wachsam. So wie Judas die Gemeinde aufforderte, fordere ich die Gemeinde heute Morgen auf, euch, uns, mich selber auch, sind wir wachsam. Aber wie meine ich das? Und wie gelingt das? Sicherlich gelingt es nicht durch das großreine Machen, wie der Judasbrief es fordert, und auch nicht durch Abgrenzung. In einer Zeit, die vielen wieder apokalyptisch erscheint, das muss man aber angesichts der Zeiten früher auch sagen, dass es auch schon apokalyptische Zeiten gab und es sie immer gab. Was wir heute brauchen in dieser Jetztzeit, in einer Zeit, die ja immer einen offenen Ausgang hat. Was ich damit meine ist, so wie es morgen wird, das wissen wir heute noch nicht. So wie es nachher wird, das wissen wir heute noch nicht. Die Zeit ist immer offen. Und ob sie apokalyptisch eingeschätzt wird oder eher so, dass man sagt, ach, es ist eher Ruhe, es ist gerade eine gute Zeit, eine geruhsame Zeit, oder ob man sagt, es ist eine radikale Zeit, Veränderungen stehen an, kein Stein bleibt mehr auf dem anderen, womöglich kommt das Ende bald. Zwischen dem einen und dem anderen gibt es viele Nuancen. Und jeder von uns hat auch eine ganz andere Einschätzung der Zeit. In vielen Sinnen ist man sich vielleicht einig, wenn man miteinander redet, aber in vielen Dingen eben auch nicht. Ich möchte uns einen Weg versuchen aufzuzeigen, wie wir in so einer Zeit heute leben können, auch auf Grundlage von dem, was wir gerade im Judasbrief gehört haben. Plenty Coops kennt wahrscheinlich hier niemand. Er war Häuptling der Crow-Indianer in Nordamerika und er erlebte den Zusammenbruch der indianischen Zivilisation Nordamerikas. Sein Stamm verlor alles, was für sie von Bedeutung war. Ihre Büffelherden, ihre Identität als Volksstamm, ihre Sprache nach und nach und natürlich auch ihre Ländereien und ihre Jagdgründe, wie man das so sagt, und alles, was dazu gehörte. Gegen Ende seines Lebens vertraute er, der Häuptling Plenty Coops, er hat einen Namen auch in seiner eigenen Volkssprache, aber der ist für mich unaussprechbar. Gegen Ende seines Lebens vertraute er seine Geschichte jemanden an, der diese Geschichte aufschrieb. Es ist ein sehr ernsthafter Aufschrieb. Es gibt eine sehr ausführliche Biografie, die nicht nur gut hergestellt ist, sondern auch gut recherchiert und vor allen Dingen verlässlich tradiert wurde. Ich erzähle also jetzt hier nicht irgendwie ein Dönekes aus irgendeinem Kalenderblatt oder so, sondern dahinter steckt wirklich auch eine Geschichte eines Mannes, eines Stammes dort in Nordamerika, die es in sich hat. Seine Erzählung des Häuptlings eben endet mit dem Beginn des Lebens im Reservat. Da heißt es, als die Büffelherden verschwanden, fielen die Herzen meiner Leute zu Boden und sie konnten sie nicht mehr aufheben. Danach ist nichts mehr geschehen. Was der Häuptling erzählt, ist die Geschichte eines totalen Zusammenbruchs. Und normalerweise können sich Menschen nach der Zerstörung ihrer gewohnten Lebensweise, und wir haben das ja bis heute millionenfach in dieser Welt, die Zerstörung von gewohnten Lebensweisen. Man kann sich danach kaum mehr vorstellen, dass ein Weiterleben möglich ist. Entweder geht es weiter wie gewohnt oder das Ganze endet apokalyptisch, also in einem totalen Zusammenbruch und in einer Neuordnung aller Dinge. Und die Frage, die ich mir stelle, wie können wir heute, wo wir radikale Wandlungen ja voraussehen, und nur jemand, der blind oder taub sich stellt, würde die großen oder die mittelgroßen Veränderungen, die sich ja uns stellen, einfach leugnen. Wie können wir angesichts solcher Veränderungsszenarien, die zuverlässig sind, wie können wir zuversichtlich weiterleben? Die Erfahrung des Niedergangs muss für den Häuptling Plenty Coups und seinen Stamm extrem schmerzhaft gewesen sein. Aber es gibt die Erzählung, wie der Häuptling den Herausforderungen dieser neuen Lage aktiv zu begegnen, wie er sich diesen Herausforderungen gestellt hat und sich gleichzeitig doch die Hoffnung bewahrt hat, die so nötig war. Der Aufbruch zur Hoffnung, der beginnt da, wo wir uns von alten Lebensweisen würdevoll verabschieden. Wo Verlust durchaus betrauert wird, die Trauer dann jedoch abgelegt werden kann, so dass etwas Neues entstehen kann. Häuptling Plenty Coups legte im Herbst 1921 am Grabmal der Unbekannten in Washington auf dem Capitol Hill seinen prächtigen Federschmuck und den Coup-Stab, das Symbol seines Volkes und seiner vorherigen Identität, auf dem steinernen Sarg feierlich ab. Dies war keine Niederlage, sondern eine klare Geste. Wenn du aufhörst, an der alten Ordnung festzuhalten, dann ergeben sich neue Möglichkeiten. Wenn etwas zerfallen ist, selbst wenn dies mit großen Ungerechtigkeiten und viel Leid verbunden war, wenn also kein Sinn mehr im Vergangenen steckt und auch nicht mehr gesehen werden kann, dann lasst uns neue Räume schaffen, Räume, die Möglichkeiten eröffnen. Lasst uns nicht zurückschauen und das betrauern, was gewesen ist, sondern lasst uns nach vorne schauen und mit diesem Akt des Niederlegens sagen, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es macht auch keinen Sinn, sich als Opfer der Geschichte zu sehen. Und die indigenen Völker Nordamerikas waren ja wirklich Opfer der europäischen Eroberung. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das wusste auch der Häuptling Plenty Coups mit seinem Stamm. Was haben sie gelitten und die anderen indigenen Völker neben ihnen? Aber Plenty Coups hat etwas Entscheidendes gesehen. Diese Erde doch, da wo wir alle miteinander leben, soll ja auch weiterhin ein Platz sein, wo wir menschenwürdig miteinander leben sollen. selbst bei dem, was vorher so fatal und desaströs gelaufen ist und schiefgegangen ist, wir müssen eine Welt immer wieder neu erfinden. Und die Herausforderung damals ist die gleiche wie heute. Die Herausforderung im Jahre 70 nach Christus war genauso wie die 1921 bei dieser Niederlegung dort am Grab des Unbekannten. Genauso ist diese Herausforderung 2023, also heute. Es ist eine Herausforderung, die spiegelt sich im Change-Prozess unserer Kirche, aber auch in den Veränderungsprozessen unserer Gesellschaft, in den Umwälzungen einer ganzen Welt. Und in jedem Fall brauchen wir Menschen mit Zuversicht. Und Gottes Geist ist diese Quelle der Zuversicht. Er lässt uns eben nicht auf irgendein Ende starren. Wir verharren auch nicht mit dem Blick zum Himmel und warten auf den Zeitpunkt einer Wiederkehr Jesu. Wie gesagt, es kommt nicht auf den Zeitpunkt an, sondern es kommt darauf an, dass wir wachsam sind und wissen, er kommt. Wie auch immer, das ist Gottes Geschichte, das ist nicht meine. Wir haben auch keine Angst vor irgendwelchen Verirrungsmöglichkeiten oder vor irrlichternden Gestalten, also diesen Irrlehrerinnen oder Irrlehrern, die in Gemeinden immer wieder mal aufgetaucht sind, übrigens bis heute. Die gibt es, die gab es, die wird es immer geben. In einer Biografie, in dieser Biografie über den Häuptling Plenty Coups wird übrigens radikal beschrieben, wie zuversichtlich er war. Man hat auch gesagt, er ist radikal zuversichtlich. Interessant ist schon, als Kind hatte er Visionen, in denen die Veränderungen, die sein Volk erwarten würde, für ihn abgebildet wurden. Und sie sind eingetroffen. Dazu mag man denken, was man will. Ich bin bei solchen Sachen immer ein bisschen kritisch, weil jede Vision hat auch einen innermenschlichen Grund. Es gibt immer Umstände, die Menschen zu Visionen bringen. Aber er hat sie erwartet, diese Umwälzungen, und hat ganz früh schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass seine jungen Leute Bildung erfahren. Wo andere noch Kriege führen wollten, hat er auf Bildung gesetzt, weil er sich vom Alten verabschieden konnte. Er führte seine Leute durch schwierige Veränderungsprozesse und mit Erfolg. Am Ende seines Lebens hat er zum Beispiel verfügt, dass der Landbesitz, den er hatte, auch noch aus der alten Zeit des Stammes, dass dieser Landbesitz dem Staat der USA zur Verfügung gestellt wurde. Dort sollte ein Erholungs-, ein Freizeitzentrum entstehen für alle Hautfarben, für alle Nationen, für alle Menschen. Und das gibt es, glaube ich, sogar noch in einer veränderten Form bis heute. Und wir? Ich las letztens, innovative lokale Zuversicht kann geschehen in innovativen lokalen Zuversichtsprojekten, die andere inspirieren, die andere motivieren, dass wir die Welt eben schon im Kleinen menschenwürdig gestalten. Die Welt im Kleinen, in unserem Kleinen. Die Welt von morgen ist ja nicht Verlust. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass man denkt, alles, was noch kommt, ist Verlust. Ich glaube das nicht. Sie kann ein Gewinn sein, den wir heute schon erleben können. Und darüber sollten wir möglichst viel reden. Gespräche werden uns fordern, auch in den nächsten Wochen. Und es wird sich zeigen, ob wir uns gegenseitig zur Zuversicht anreizen können oder ob wir in der Gefahr stehen, uns gegenseitig herunterzuziehen. Es wird sich zeigen, ob wir uns zur Zuversicht anreizen können oder ob die Gefahr dann uns doch eher, ob wir der Gefahr erliegen, uns gegenseitig runterzuziehen. Dann hätten wir den Apostel Judas nicht verstanden. Wir hätten den Häuptling Plenty Coups auch nicht verstanden. Sind wir also, das ist meine Botschaft heute Morgen, sind wir also wachsam, weil wir zuversichtlich sind. So werden wir auch diese Kraft gewinnen, die wir brauchen in aller Veränderung. Und ich glaube, unsere Kraft wird dann auch bleiben. Denn, wie schließt der Judasbrief? Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig hinstellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freunden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch den Herrn Jesus Christus. Er, ihm sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.